Sie freuen sich, dass Sie als Familie heute zusammen sind, zu einem schönen Anlass im Fest der Konfirmation. Dieses Wort Konfirmation auf Deutsch heißt ja Befestigung. Es geht um eine Befestigung im Glauben. Und deshalb denke ich, dass dieses Wort, was dieser Bibelvers jetzt zu Beginn auf Ihrem Blatt steht und nachher auch zu einem Teil auf diesen Bronzekreuzen stehen wird, die ihr bekommt, sicher gut ist, um darüber zu sprechen. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich denke mir, dass Sie heute den Tag gut geplant haben und dass auch der Bereich des Essens dazu gehört. Wahrscheinlich hatte keiner Mühe, überhaupt etwas zu finden, was er da anbieten kann. Eher war die Frage, was kann man aus dem vielen, was einem einfällt, nehmen. Aber hier, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, geht es um einen anderen Hunger. Nicht um diesen biologischen Hunger, der meinen Bauch füllt und meine Muskeln stärkt, sondern ich denke, es geht um eine Art Lebenshunger, den jeder von uns hat. Diesen tiefen inneren Hunger nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Freude, danach angenommen zu werden. Ich denke, dass das in jedem von uns drinsteckt. Und ist die Frage, was kann ich dafür essen, zu mir nehmen, gegen diesen Hunger? Jesus bietet sich an und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, wenn du deinen Lebenshunger stillen willst, brauchst du mich. Jeder von uns weiß, wie Brot schmeckt. Woher weiß er das eigentlich? Furchtbar einfach, aus Erfahrung. Wie Brot schmeckt, lernt man nur durch Erfahrung, niemals durch Theorie. Und wenn ich das gleich auf Christus übertrage, was Christsein ist, kann ich nie theoretisch lernen, sondern immer nur durch Erfahrung. Was Christsein ist, kann ich nie theoretisch lernen, sondern immer nur durch Erfahrung. Das gilt auch für dieses eine Jahr Konfirmandenzeit, die wir hatten. Das war ein Stück Theorie für viele. Für manchen war es ein Stück Praxis. Christsein kann ich nie durch Theorie lernen, immer nur durch Praxis. Denn Brot lerne ich nicht durch Betrachten kennen, sondern nur durch Essen. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt nicht, ich gebe euch Brot des Lebens, ich zeige euch den Weg, ich bringe euch eine neue Lehre, sondern er sagt, ich bin es. Wenn er sagen würde, ich bringe euch eine Lehre, dann könnte ich mich mit der Lehre auseinandersetzen. Wenn er sagt, ich gebe euch etwas, könnte ich mich mit dem auseinandersetzen, was er gibt. Wenn er sagt, ich zeige euch einen Weg, könnte ich versuchen, den zu gehen. Aber er sagt nicht, ich bringe, lehre oder zeige, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, ich kann mich eigentlich nur mit ihm persönlich auseinandersetzen, um dieses Brot des Lebens kennenzulernen. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich weiß nicht, wie Sie das Wort Glauben übersetzen, da gibt es in Deutschland ja verschiedene Übersetzungen dafür. Die einen meinen, Glauben hieße nicht wissen. Die anderen denken, Glauben wäre für Wahrhalten. Und die dritten meinen, Glauben bedeutet Vertrauen. Wenn ich sage, Glauben bedeutet nicht wissen, ist das ja eine Bankrotterklärung. Wenn ich sage, ich glaube an meine Frau und übersetze das dann mit, ich weiß nichts von ihr, dann wäre das sehr schlecht. Ich denke, das ist eine sehr ungute Formulierung. Wenn ich sage, Glauben als für Wahrhalten, ist das richtig. Ich glaube, dass der Minister von Stein in Preußen eine Landreform durchgeführt hat. Das ist gut gewesen. Hat aber für mein Leben heute überhaupt keine Bedeutung. Ich halte das für wahr. Wenn es darum geht, Glauben ist Vertrauen, dann kann ich mich einem anderen anvertrauen und mich auf ihn verlassen. Und genau darum geht es. Jesus möchte, dass wir uns ihm anvertrauen und ihn kennenlernen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Was bedeutet es, zu Jesus zu kommen? Man sieht ihn ja nirgendwo. Ich denke, das kann bedeuten, dass ich mit anderen über ihn spreche. Dass ich mit ihm selbst rede im Gebet. Dass ich vielleicht Bücher lese, die mir helfen, den Glauben näher kennenzulernen. Dass ich anfange, in die Bibel hineinzuschauen, um dort selbst zu hören, was er mir sagt. Dass ich die Gemeinschaft von Christen aufsuche. Auf jeden Fall hat dieses Kommen etwas mit Bewegung zu tun. sich in Bewegung setzen. Und jemand sagte nicht zu Unrecht, die längste Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Das heißt, wo ist mein erster Schritt, um mich zu Jesus hin zu bewegen? Deshalb wäre heute Morgen die Frage, wenn wir hier zur Konfirmation zusammengekommen sind, wozu sind wir da? Zu wem kommen wir? Sind wir nur in die Kirche heute Morgen gekommen? Oder zu einer feierlichen Konfirmationsfeier? Oder kommen wir heute Morgen zu Jesus? Für mich ist das ein großer Unterschied. Wenn jemand nur in die Kirche gekommen ist, ist er eigentlich an einem würdigen Platz, aber nicht an der richtigen Adresse. Es geht darum, dass wir nicht nur zur Konfirmation kommen, sondern zu Jesus kommen. Denn nicht die Konfirmation ist das Brot des Lebens, sondern Jesus sagt, ich bin es. Das Brot des Lebens müsste meinen Lebenshunger stillen. Es müsste mich innerlich zufrieden machen und sagen, das ist es, was ich brauche. Ich denke an einen Mann, der inzwischen so alt ist, etwa wie ich, der kam als Jugendlicher in ein Auto hinein, weil er per Anhalter fuhr, ich will das nicht unbedingt empfehlen, und zwar von Süddeutschland nach Norddeutschland. Und in diesem Auto saßen Leute, die die ganze Fahrt über viele Stunden immer nur über Gott sprachen, über Christus. Nicht, um auf ihn einzureden, sondern die hätten sich auch so unterhalten über dieses Thema, weil sie Christen waren. Er stellte fest, dass das eine sehr gute Gemeinschaft in dem Auto war. Es hat ihm Freude gemacht. Sie waren sehr freundlich zu ihm, haben ihm abends sogar noch eine Gelegenheit besorgt, zu übernachten. Aber dann ging er zu dem Mann, dem das Auto gehörte, und sagte, wissen Sie, ich habe von all dem, was Sie hier in dem Auto besprochen haben, nichts verstanden. Ich weiß gar nicht, worüber Sie reden. Dieses Christsein habe ich überhaupt nicht kapiert. Und dieser Mann sagte dann, weißt du, Peter, wenn du wirklich Christ werden möchtest, ist das furchtbar einfach. Dann brauchst du mit Jesus Christus nur ein Gespräch zu beginnen und ihm dein Leben für Zeit und Ewigkeit anvertrauen. Und der Peter dachte, wenn das so einfach ist, und ich denke schon, dass es wichtig ist, will ich das tun. Und er dann abends, ehe er schlafen ging dort, in diesem fremden Haus, hat er dann gebetet, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und für Zeit und Ewigkeit mein Leben dir gehört. So ist er Christ geworden mit 17 Jahren, irgendwo in einem fremden Bett, wo er übernachtet hat. Und er ist dann weitergefahren nach Hamburg und hat es seiner Familie erzählt. Ich kenne jetzt Jesus. Die haben große Augen gemacht. Aber seine ältere Schwester ist dann ungefähr ein halbes Jahr nach ihm auch zu einer persönlichen Lebensbeziehung gekommen zu Jesus. Und etwas später seine Mutter. Es ist erstaunlich, dass es oft mit Frauen anfängt. Und dann nach 2 Jahren sein älterer Bruder und nach 5 Jahren sein Vater. Der Vater kam erst durch die Sturmflut in Hamburg zum Glauben, als ihm das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen bis zum Hals stand. Das heißt, seine Wohnung kurz vor der Überschwemmung war. Da hat er gebetet und gesagt, Herr Jesus Christus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen und bete, dass das Wasser nicht mehr steigt. Das Wasser stieg nicht mehr und er hat aber sein Versprechen mit Jesus zu leben gehalten, auch als das Wasser wieder weg war. Sie haben das Brot des Lebens entdeckt. Und dieser Peter, der leitet heute ein Freizeitzentrum in Österreich, ähnlich wie die Klostermühle hier in Deutschland, nur dass es dort eine Burg ist, noch etwas romantischer gelegen. Er hat das Brot des Lebens kennengelernt, was ihn befriedigt und festgestellt, ich kann das sogar an andere weitergeben, an viele hundert Jugendliche jedes Jahr. Wir leben hier in einem Wirtschaftswunderland. Das heißt, inzwischen wundern sich die Leute nicht mehr so über die Wirtschaft, sondern manchmal auch über die Schwierigkeiten. Jeder hat eigentlich genügend, um satt zu werden. Und junge Menschen, so wie ihr, haben eigentlich das Leben noch vor sich. Mancher versucht dann alles auszukosten, um seinen Lebenshunger zu stillen. Und mancher ist dann mit 20 Jahren schon so, dass er nicht satt ist, sondern es satt hat. Weil er einfach zu viel in sich hineingestopft hat, was es nicht war. Gibt manchen, auch meine ehemaligen Konfirmanden, der mehrere Selbstmordversuche hinter sich hat, der ausgeflippt ist, der schon mit 20 zum Alkohol ein gutes Verhältnis hat oder ein schlechtes, je nachdem, wie man es sieht, der wirklich schon alles ausgekostet hat und es satt hat. Woher kommt das? Ich denke, es kommt daher, dass er das Brot des Lebens, Jesus, nicht kennengelernt hat und deshalb alles andere in sich hineingestopft hat. Vor kurzem war ein Bericht im Fernsehen über Fresssucht. Das ist etwas, was manchen quält in seinem Leben. Da gibt es Menschen, die stopfen alles in sich hinein und dann brechen sie alles wieder heraus. Ich möchte mich von keinem dieser Leute distanzieren. Ich verwende es nur als Beispiel. Mancher stopft alles in sich hinein im Leben. Ich meine nicht Nahrungsmittel, sondern alles, was er erleben kann. Und dann wird ihm übel und er stellt fest, dass er das wieder gerne loswerden würde, weil es nicht das war, was er suchte. Die Bibel sagt, Sünde ist im Munde süß, aber hinterher wird sie zu Kies. Sünde ist im Munde süß und hinterher wird sie zu Kies. Das heißt, am Anfang ist das alles sehr schön, aber hinterher wird es ungenießbar, denn Kies kann ich nicht essen. Es macht meine Zähne kaputt, ruiniert meinen Magen. Während das Brot des Lebens, Jesus, nicht nur genießbar ist, sondern er ist jemand, der mich stärkt. Ein bekannter Psychologe, C.G. Jung, der ein internationales Publikum gehabt hatte, der sagte, ich habe nicht einen Patienten, dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre. Ich wiederhole das nochmal. Ich habe nicht einen Patienten, dessen endgültiges Problem nicht seine religiöse Einstellung wäre. Das heißt eigentlich seine fehlende religiöse oder falsche religiöse Einstellung. Was sagt ein Mann, der Psychologe ist? William James, ein Vater moderner Psychologie, sagte, je mehr die Zeit verstreicht, desto weniger bin ich imstande, ohne Gott auszukommen. Und ich las gerade von Psychiatern in den USA, wo es hieß, sie werden heute zu modernen Evangelisten. Das heißt, zu Leuten, die, ohne dass sie Pfarrer sind, anderen von Gott erzählen, von Christus erzählen, damit ihre Klienten, die zu ihnen kommen und nicht weiter wissen, dem Höllenfeuer des Diesseits entgehen. Ich meine, diese Psychiater sind nicht an dem ewigen Gericht Gottes interessiert, in erster Linie, und an dieser Hölle, sondern sie versuchen den Menschen zu helfen, damit sie dem Höllenfeuer des Diesseits entgehen, das heißt den nervösen Zusammenbrüchen, den Magengeschwüren, der Angina pectoris, den Geistesgestörtheiten, indem sie ihr Verhältnis zu Gott neu ordnen. Völlige Glaubenslehre bedeutet Zusammenbruch. Völlige Glaubenslehre bedeutet Zusammenbruch. Ich finde es schön, was ich las von dem Admiral Byrd, vielleicht haben Sie von ihm auch schon früher etwas gelesen, es war ein Mann, der 5 Monate lang einsam unter dem Eis des Poles in einer kleinen Hütte lebte, völlig alleine, oft dem Tode nahe, und er stand in Gefahr durchzudrehen. Bis ihm dann irgendwann klar wurde, eigentlich bin ich nicht alleine. Und er hatte sein Verhältnis zu Gott neu geordnet und festgestellt, Gott ist bei mir. Und das hat ihm das Leben gerettet, sodass er nicht verzweifelte. Er hat dann später ein Buch geschrieben mit diesem Titel Alleine und hat das dort ausgedrückt. Ich bin nicht alleine. Das würde ich euch auch wünschen in eurem Leben, dass ihr diese Zuversicht habt. Ich bin nicht alleine, sondern Gott bzw. Jesus Christus ist bei mir. Nur wenn ich mein Leben Jesus Christus öffne, erfüllt sich sozusagen mein Geschick in der richtigen Weise, wie Gott es möchte. Dabei ist Gebet sicher die machtvollste Form der Energie, die wir einsetzen können in unserem Leben. Nicht, dass Gebet an und für sich machtvoll wäre, sondern dass es uns in Verbindung bringt mit diesem mächtigen, wunderbaren Gott. Die meisten, oder ich denke alle von euch, kennen den Leiter der Klostermühle, den Bernhard Rebsch, der vor 14 Tagen oder 3 Wochen hier war, bei uns auch zu Gast. Er erzählte, wie er zu Glauben kam an Jesus, stammt aus Berlin und dort war eine Jugendgruppe mit 9 Mitgliedern, die wollten eine Freizeit in Westdeutschland machen. Sie suchten unbedingt einen Zehnten, der mitfuhr, weil erst ab 10 Leuten es einen Zuschuss gab. Wir haben sie ihn so lange bearbeitet, bis er mitfuhr als Zehnter, damit sie ihren Zuschuss bekamen. So eine christliche Freizeit und er sagte, die kriegen mich nie, ich werde mich da nie entscheiden für Jesus, aber er hat sich doch entschieden, ganz feierlich sogar, hat sich hinter einem Baum niedergekniet und ganz würdevoll sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und er meinte, alle Leute würden ihm das jetzt ansehen, dass er fromm geworden ist, aber es sah ihm gar niemand an. Deshalb musste er es ihnen erzählen, dass er jetzt mit Jesus Christus lebt. Er war dann Mitglied dieses Jugendkreises und nach einigen Jahren, als er 17 war, verließ sie der Leiter und nahm eine andere Stelle an. Da war die Frage, wer leitet diesen Kreis? Und er hat sich bereit erklärt, mit 17 Jahren diesen Kreis zu leiten, obwohl er sehr jung war. Später hat er dann sein Abitur nachgemacht, weil er feststellte, als Christ sollte man auch in der Schule besser werden. Hat also die Schule wieder besucht und hat sich dann in England theologisch ausbilden lassen. Und zwar an einer Bibelschule, wo sein Gruppenleiter gewesen war. Und er stellte fest, in dieser Schule gibt es so Gebetsabende. Ich meine, es war donnerstags, da trafen die sich immer zum Gebet. Und da konnten die ehemaligen Schüler, die dort gewesen waren, diese Bibelschüler, konnten ihre Gebetsanliegen dorthin schreiben. Und dann haben die neuen Schüler für sie gebetet, genau für diese Punkte. Es wurde immer ein Buch geschrieben, was da gebetet wurde. Und er dachte, wenn es immer in ein Buch geschrieben wird und mein Gruppenleiter auch in dieser Schule war, dann will ich doch mal nachlesen, ob über den auch was hier drin steht. Da hat er dann zurückgeblättert in diese Jahre, wo er in Berlin gewesen war. Tatsächlich, da fand er seinen Namen. Und da standen einige Dinge. Da stand zum Beispiel, wir wollen eine Freizeit in Westdeutschland machen und uns fehlt noch der 10. Teilnehmer. Betet dafür, dass wir den bekommen. Und er dachte, oh weh, die haben für mich gebetet. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da nie mitgefahren. Und dann ging es weiter. Betet darum, dass auf dieser Freizeit jemand zum Glauben kommt. Oh, und das war er schon wieder gewesen. Und betet, dass sie sich jetzt dem Jugendkreis anschließen. Und dann ging es nach einiger Zeit weiter. Ich muss jetzt Berlin verlassen. Betet bitte für einen Nachfolger für mich. Und da stellt er fest, das war ich schon wieder gewesen. Ich bin sein Nachfolger geworden. Und er merkte einfach, wie all das, was er tat, in diesem Buch schon stand. Warum? Weil da Leute waren, die dafür gebetet hatten. Das wusste er natürlich nicht. Und er hat genau das getan, was hier erbeten wurde. Er wurde deutlich, Gebet ist die machtvollste Form der Energie. Und es ist schön, wenn wir uns diesem Gebet persönlich öffnen und Christus anvertrauen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn wir uns nach 10 Jahren wieder treffen würden. Wer von euch dann sagen könnte, ich habe diesen Jesus lieb gewonnen? Oder wer sagen würde, ich weiß nichts mehr von ihm? Es wäre schön, wenn einige von euch da sind, die sagen, er hat meine Persönlichkeit geprägt. Er hat mir geholfen, mit meinen Eltern zusammen den richtigen Beruf auszusuchen für mich. Er hat mich geleitet, dass ich sehe, dass er mein Leben formt. Er hat mich einen Partner finden lassen, der gut zu mir passt und ihn auch kennt. Er hat mich gestärkt, denn Brot dient normalerweise ja zur Stärkung. Jesus hat diese Rede hier gehalten über das Brot des Lebens. Er hatte vorher 5000 Leute gespeist mit einem Wunder, deshalb waren die Leute alle begeistert von ihm. Sie sagten, das ist eine hervorragende Persönlichkeit, die brauchen wir. Aber als er mit seiner Rede über dieses Brot des Lebens zu Ende war und sagte, eigentlich bin ich das Brot, ihr müsstet mich sozusagen aufnehmen, da waren die Leute nicht mehr so begeistert. Da heißt es in Vers 60 hier, viele nun von seinen Jüngern, die es hörten, sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Und Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Ist erstaunlich, fast wie bei der Konfirmation. Dass Leute sagen, ja gut, aber ich wende mich ab. Das war die eine Wirkung, die einen wenden sich ab, es waren sehr viele. Das heißt, viele von seinen Jüngern sagten, das ist zu hart, wir wenden uns ab. Aber dann geht es weiter, in Vers 68 steht, was der Simon Petrus sagt. Er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das heißt, wir können uns gar nicht abwenden, weil wir wissen, dass du so wichtig bist für uns, dass wir unser Leben mit dir befestigen möchten. Wenn du Jesus kennst, kennst du den Sinn deines Lebens. In Jesaja 43, Vers 7 steht, alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen. Ich will das wiederholen. Alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen. Der Sinn deines Lebens besteht darin, zur Ehre Gottes zu leben. Was würde das bedeuten, nur als Beispiel, wenn du zur Ehre deiner Eltern lebst? Ich denke, das würde bedeuten, dass du auf sie hörst und sie achtest, dass du ein gutes Verhältnis hast mit ihnen, dass du versuchst, auch schulisch oder beruflich dich so zu entwickeln, dass du ihnen keine Schande bereitest, sondern vorwärts kommst. Und wenn ich zur Ehre Gottes lebe, wäre das ganz ähnlich. Ich würde versuchen, Gott zu achten und auch das, was er mir in seinem Wort sagt. Ich würde versuchen, mich so zu entwickeln, dass mein Leben nach Möglichkeit ihm keine Schande bereitet, sondern ihn ehrt, dass Menschen ihn achten lernen, soweit es möglich ist, auch durch mein Leben. Ich möchte diesen Punkt noch einmal hervorheben, dass Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Das war der Einstieg gewesen, die Konfirmation. Und heute war die Frage an dich als Junge oder Mädchen oder auch an sie als Eltern, Paten oder Großeltern, Verwandte. Wohin bist du gekommen heute? Bist du zur Konfirmation gekommen oder möchtest du mit deinem Leben zu Jesus kommen? Wenn du mit deinem Leben zu Jesus kommen möchtest, dann wäre es gut, ihm das zu sagen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, um mich dir für Zeit und Ewigkeit anzuvertrauen. Dann, denke ich, hast du die richtige Zielsetzung. Wenn du nur zur Konfirmation gekommen bist, ist das auch schön, aber eigentlich viel zu wenig. Und deshalb werde ich jetzt mit einem Gebet schließen. Und der Einzelne sollte überlegen, ob er in seinem Herzen dieses Gebet mitsprechen möchte, um sein Leben Jesus anzuvertrauen und zu erwarten, dass er ihn prägt und führt.